Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann. Willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag. Mit Spannung waren die neuen Zahlen zum Arbeitsmarkt heute erwartet worden. Die Hauptfrage, wann erreichen die Konjunktureintrübungen den wie geschmiert laufenden deutschen Arbeitsmarkt? Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, heute zu den Maizahlen.
Zum einen verzeichnen konjunkturunabhängige Branchen, vor allen Dingen das Gesundheits- und Sozialwesen, deutliche Beschäftigungszuwächse. Zum anderen sichern sich Unternehmen die zunehmend knappen Fachkräfte, auch wenn die Auftragslage schwächer wird.
Das hört sich ja noch gut an, aber trotzdem gab es bei den Mai-Arbeitslosenzahlen heute eine Überraschung. Mehr dazu in dieser Sendung. Zunächst aber schalten wir in den Handelssaal der Frankfurter Börse. Dort begrüße ich meine Kollegin Claudia Wehrle. Italien, ein Thema an den Finanzmärkten. Italiens Vize-Regierungschef Matteo Salvini hat jetzt verlangt, die Europäische Zentralbank solle Garantien für Staatsschulden abgeben. Gemeint sind wohl vor allem die italienischen. Und mit den Defizitregeln der Eurozone ist er auch nicht einverstanden. Verunsichert das die Börsen auch heute?
Ja, und das gleich in zweifacher Art und Weise. Zum einen, was Italien selbst betrifft. Das Land hat ja jetzt schon immens hohe Schulden. Bestätigt durch die Ergebnisse der Europawahl glaubt nun die rechtspopulistische Lega, die EU-Haushaltsregeln über Bord zu werfen. Sie glaubt, ungehemmt weiter Schulden machen zu können. So nach dem Motto, die EZB, die gesamte Währungsgemeinschaft, werde dafür letztendlich schon gerade stehen. Also das ist das eine, was den Finanzmarktprofis hierzulande Sorgen macht. Das andere, und auch das darf man nicht unterschätzen, Italien könnte so etwas wie Vorbild sein für andere Staaten, nämlich für Staaten, denen die EU-Maßregelungen auch nicht gefallen. Das und die Sorgen, wie es in Sachen Handelsstreitigkeiten weitergeht, drückt auf die Stimmung bei den Anlegern. Der DAX ist heute den ganzen Tag im Minus, fällt jetzt mehr als 1% auf 11.866 Punkte.
Frau Wehrle, heute Nacht haben ja die EU-Regierungschefs über das neue Spitzenpersonaltableau für die EU gesprochen. Bundeskanzlerin Merkel unterstützt Manfred Weber als Kommissionschef. Aber wäre nicht eigentlich, Stichwort Italien, der Präsident der Europäischen Zentralbank der viel wichtigere Posten?
Zumindest für die Finanzmärkte. Ja, das stimmt, das wäre er. Die Amtszeit von Mario Draghi endet in diesem Jahr im Herbst. Bundesbankchef Jens Weidmann könnte ihn beerben. Ich habe mich kurz vor dieser Sendung mit Stefan Bielmeier über das Thema unterhalten. Stefan Bielmeier ist der Chefvolkswirt bei der DZ-Bank. Und von ihm wollte ich zunächst wissen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass Jens Weidmann der neue EZB-Präsident sein könnte? Und hier ist die Antwort.
Ja, Herr Weidmann könnte tatsächlich der nächste EZB-Chef werden. Das hängt allerdings von den Entscheidungen der Regierungschef ab. Man knüpft ja zurzeit ein sehr großes Personalpaket und darunter fällt auch die Entscheidung, wer EZB-Chef wird. Herr Weidmann ist ja sicherlich ein Kandidat, aber nicht der einzige Kandidat.
Für was steht Weidmann?
Weidmann steht natürlich für eine Deutschland ausgerichtete Notenbankpolitik, die natürlich stabilitätsorientiert ist und der Bundesbanktradition folgt. Inwieweit er das natürlich dann in der EZB umsetzen kann, ist eine ganz andere Frage, aber er steht für diese Ziele.
Welche Macht, welchen Einfluss hat denn der Mann oder die Frau an der Spitze?
Natürlich verkauft der EZB-Chef die EZB-Politik und ist das Gesicht für die EZB, eines der wichtigeren Gesichter für die EZB. Nach Amtsantritt könnte auch Herr Weidmann nicht unmittelbar die gesamte Geldpolitik verändern. Die Geldpolitik selbst wird vom Council der EZB und auch vom EZB-Rat bestimmt. Da hat Herr Weidmann wie alle anderen eine Stimme. Mittelfristig kann er natürlich die Ausrichtung, die Strategie innerhalb der EZB leicht modifizieren, die Schwerpunkte vielleicht leicht verändern. Aber das wird ein längerer Prozess sein. Kurzfristig dürfte sich die geldpolitische Ausrichtung der EZB durch die Neubesetzung des Chefsessels eigentlich überhaupt nicht verändern.
Welche Rolle, welche Bedeutung hat die EZB für die Finanzmärkte?
Die EZB, wie jede wichtige Notenbank, ist natürlich ganz entscheidend für die Finanzmärkte. Niedrige Zinsen helfen Aktienmärkten. Niedrige Zinsen der Zentralbank sind natürlich auch für die Anleihemärkte sehr wichtig. Zinsänderungen haben eine sehr wichtige Bedeutung für Unternehmensfinanzierung, für Investoren. Von daher sind Notenbanken natürlich sehr wichtig. Wobei man natürlich auch ganz klar sagen muss, mit einer Nullzinspolitik sind die Handlungsspielräume sehr begrenzt und die Einflussmöglichkeit auf die Finanzmärkte nimmt auch ab.
Die Rolle der EZB hat sich, zumindest hat man so den Eindruck, in den vergangenen Jahren ja ein bisschen geändert. In welche Richtung könnte das weitergehen?
Ja, da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Wünsche. Der italienische Innenminister Salvini wünscht sich ja eine sehr aktive Rolle der Notenbank, die auch zur Rettung oder zur Unterstützung der Staaten noch stärker beitragen soll. Politisch sollte die EZB oder jede Notenbank eigentlich unabhängig sein. Aber genau in diesem Zwiestreit zwischen Staaten und den Zielen der Notenbank begibt sich zurzeit die EZB, indem man eben auch den Staaten hier immer wieder hilft. Und die politische Abhängigkeit steigt mit steigenden Schuldenständen. Das ist nun mal das Problem.
Was wünschen Sie sich vom neuen Chef?
Eine weitestgehend politisch unabhängige Notenbankpolitik, die wird weiterhin sehr locker bleiben. Aber die politische Unabhängigkeit sichert letztendlich die Glaubwürdigkeit der Zentralbank. Und wenn diese gefährdet ist, dann ist die Zentralbank insgesamt auch weniger relevant für die Entwicklung des Euros.
Sagt Stefan Bielmeier von der DZ Bank.
Dann schauen wir noch auf einige Einzelwerte. ProSiebenSat.1-Anteile verteuern sich heute deutlich. Warum?
Ja, geänderte Sehgewohnheiten haben nicht nur Einfluss auf die Zuschauerzahlen, sondern auch Einfluss auf die Werbung. Manch einer überlegt sich nicht mehr in den klassischen Medien Werbung zu schalten und das bedeutet weniger Einnahmen für ProSiebenSat.1 beispielsweise. Nun hat der italienische Medienkonzern Mediaset eine Beteiligung von fast 10% an der Fernsehsendergruppe gekauft. Die Aktien von ProSiebenSat.1 steigen daraufhin um fast 4%.
Knorr Bremse hat mit Bremsen zu tun, wie der Name schon sagt. Das Unternehmen ist ein Börsenneuling, heute mit erstaunlich guten Zahlen und ungebremsten Aussichten.
Ja, und die Nachrichten sind wirklich gut. Geschäfte mit Einzelteilen florieren, die Bereiche Schienenfahrzeuge und Nutzfahrzeuge laufen gut, defizitäre Geschäftsbereiche sind verkauft worden, die Auftragsbücher sind voll. Ja, was will man mehr? Die Aktien von Knorr Bremse sind trotzdem leicht im Minus.
Dann schauen wir in den S-DAX. Das Traditionsunternehmen Varta kauft nach 17 Jahren das Geschäft mit Haushaltsbatterien und Taschenlampen. Kennen wir alle die Varta-Taschenlampen zurück. Eine gute Idee?
Ja, zumindest wenn man auf den Aktienkurs schaut. Die Papiere sind nämlich 2,5% im Plus.
Dann noch kurz die Stahlwerte, die verlieren heute. Was ist da der Grund?
Der weltgrößte Stahlhersteller ArcelorMittal hat seine Produktionskapazitäten weiter zurückgefahren und das dürfte sich auch auf ThyssenKrupp und andere Unternehmen auswirken. Deswegen werden die Aktien verkauft.
Haben wir noch Euro-Anleiherenditen und das
der
Gold?
Euro aktuell 1,1151 $, die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,12% und die Feinunze Gold aktuell $1,283,39.
Vielen Dank nach Frankfurt, Claudia Wehrle. Darf China in Deutschland bei jedem, auch bei techniksensiblen Unternehmen einsteigen? Gibt es nationale Interessen dagegen? Und was geschieht dann in der Praxis, wenn chinesische Investoren die Mehrheit übernommen haben? In kaum einem anderen Unternehmen spiegeln sich diese Fragen so wie beim Augsburger Roboterbauer KUKA. Vor einem halben Jahr machte der chinesische Midea-Konzern kurzen Prozess. Der langjährige KUKA-Chef Till Reuter musste gehen. Die Geschäfte liefen 2018 nicht so gut. Heute nun rief KUKA zur Hauptversammlung und unser Korrespondent Michael Watzke wurde am Eingang des Kongresszentrums standesgemäß von zwei roten KUKA-Robotern begrüßt. Wie es dann weiterging, hören Sie jetzt.
Schnell sind die Chinesen, schneller als jeder KUKA-Roboter. Und wenn sie nicht zufrieden sind, wie der KUKA-Aufsichtsratsvorsitzende Andy Gu aus China, dann feuern sie den Chef.
This was the reason why Dr. Reuter's appointment was terminated on December 5th, 2018.
Ex-KUKA-Chef Till Reuter habe 2018 die Geschäftsziele verfehlt. Deshalb habe man ihn entlassen müssen, sagte Mr. Gu heute bei der KUKA-Hauptversammlung in Augsburg, um dann gleich mitzuteilen, dass Reuters Nachfolger Peter Mohnen einen Vertrag bis 2022 bekommt. Da gab's Applaus der 250 Aktionäre im Kongresszentrum, darunter viele schwäbische Kleinanleger, deren KUKA-Aktien eine Achterbahnfahrt hinter sich haben.
Mir wäre es lieber gewesen, wenn sich die deutsche Industrie oder die deutsche Regierung mehr für ein deutsches Engagement entschieden hätte, dass die Deutschen Oberhand hätten. Aber ich vertraue Herrn Gu.
Durch den Hintergrund des chinesischen Investors noch sehr stabil. Sie werden sich stärker involvieren, aber ich sehe es nicht als kritisch an.
Nein, das sehe ich nicht so, dass die Chinesen daran schuld sind. Aber es sind eben auch hausgemachte Probleme.
Die Probleme, daraus macht KUKA-Chef Mohnen keinen Hehl, sind groß und noch nicht überwunden. Umsatz und Auftragseingang lagen auch im ersten Quartal 2019 unter denen des Vorjahres. Von 2018 ganz zu schweigen, da verfehlte KUKA alle selbstgesteckten Ziele deutlich.
Die Ergebnisse im letzten Geschäftsjahr waren für KUKA nicht zufriedenstellend. In den letzten Jahren ist der KUKA-Konzern stark gewachsen. Seit 2018 spüren wir allerdings die weltweite konjunkturelle Abkühlung aufgrund verschiedener wirtschaftlicher und politischer Unsicherheiten.
KUKAs größte Probleme: die zu hohe Abhängigkeit vom kriselnden Automobilgeschäft, die zu hohen Kosten daheim und die falschen Produkte für den wichtigen chinesischen Markt. Denn KUKA ist vor allem bei sogenannten Knickarmrobotern stark. Das sind höchst komplexe, mehrdimensional arbeitende und teure Roboter.
Allein der Absatz von Knickarmrobotern, und das ist das Segment, zu dem unsere KUKA-Roboter gehören, ging in China letztes Jahr um 12% zurück.
Die Chinesen wollen einfachere, billigere Roboter. Die entwickelt KUKA jetzt und lernt dabei, die Chinesen besser zu verstehen, auch im eigenen Haus. Dort gibt es sogar eine deutsch-chinesische Taskforce, um kulturelle Differenzen zu überbrücken. Seit Anfang 2009 laufe es im Fernost besser, sagt der neue KUKA-Chef Mohnen.
Das Segment China erreicht im ersten Quartal Auftragseingänge von insgesamt 173 Millionen Euro. Damit erhöhte sich der Wert trotz dem derzeit wirtschaftlich anspruchsvollen Umfeld deutlich um 122% gegenüber dem Vorjahreswert.
In Deutschland will KUKA in den kommenden Jahren effizienter werden und bis 2021 300 Millionen Euro einsparen. Deshalb streicht der schwäbische Roboterbauer weitere 350 Stellen. Gleichzeitig bekennt sich Mr. Gu, der mächtige Mann aus China, zum Standort Augsburg. Dort soll auch weiterhin die wichtige Forschungs- und Entwicklungsarbeit stattfinden. Nur bitteschön schneller und günstiger.
Michael Watzke. 1969 war für die Computerbranche ein historisches Jahr. Zum ersten Mal begannen zwei entfernt voneinander stehende Computer miteinander zu kommunizieren. 1969 war auch die Geburtsstunde des Darmstädter Unternehmens Software AG. Die Software AG ist nach SAP der zweitgrößte Softwarekonzern Deutschlands. Ein Softwareunternehmen, das 50 Jahre am Markt ist, das dürfte selten sein. Wir fragen, wie ging es damals los und wo steht die Software AG heute in einem ziemlich harten Wettbewerb, oder Hermann?
Im Jahr 1969 betrat der erste Mensch den Mond.
Hier ist der Fuß von Armstrong.
Ein kleiner Schritt für den Menschen, ein großer Schritt für die Menschheit, so der amerikanische Astronaut Neil Armstrong. Gleichzeitig zogen in den Büros die Computer ein. Es war die Geburtsstunde der damals noch kleinen Darmstädter Software AG. Frank Rotauge, Gesellschafter von AHP Capital Management, beobachtet die Technologiebranche seit Jahren. Er ist erstaunt, wie sich die Software AG über all diese Jahrzehnte bei dem schnellen Wandel behaupten konnte.
Ja, das ist schon erstaunlich. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein anderes reines Softwareunternehmen gibt, das aus dieser Zeit noch existiert. Es gibt halt viele Unternehmen, die haben sich stark entwickelt und dann gab es eine Änderung der Technologie und die haben es nicht geschafft, sich daran anzupassen.
Auch für die Software AG war es nicht immer einfach, aber es ist gelungen. Angefangen hat das Unternehmen mit Datenbanken für Bankenversicherungen und die Industrie. 1999 ging die Software AG dann an die Börse. 2013 bei der Hauptversammlung lobt der langjährige Chef Karl-Heinz Streibig:
Die Software AG ist eine sehr erfolgreiche, global agierende Firma und wir sind präsent in 70 Ländern weltweit, 5.400 Mitarbeiter, mehr als 1 Milliarde Umsatz. Wir sind das zweitgrößte Softwarehaus in Deutschland und das viertgrößte in Europa.
14 Jahre lang hat Karl-Heinz Streibig die rasante technische Entwicklung mit vorangetrieben. Aus der Software AG mit der Datenbank und dem Digitalgeschäft ein ertragreiches Unternehmen geschmiedet. Zuletzt mit dem Angebot fürs Internet der Dinge, die Weichen für die Erschließung eines Milliardenmarktes gelegt. Frank Rotauge von AHP Capital Management.
Was spannend ist, dass zukünftig immer mehr Maschinen sich automatisch mit dem Internet verbinden werden. Und die Software AG da eine Software entwickelt hat, die das ermöglicht, also die Verbindung dieser Maschinen, ohne dass ein Mensch dazwischen geht.
Auftraggeber dieser Dienste sind die großen Konzerne weltweit, darunter der Elektronikkonzern Siemens, aber auch der weltgrößte Online-Händler Amazon.
Aber da gibt es eben auch noch Stellen, wo die Software AG noch besser werden muss, zum Beispiel in den USA. Das war im letzten Quartal so ein bisschen das Sorgenkind. Da sind sie nicht so vorangekommen wie erhofft.
Diese Probleme wird nun das komplett neue Management bei der Software AG angehen müssen. Knapp 12 Monate ist der neue Chef Sanjay Brahma war schon im Amt. Er hat einiges bewegt und noch mehr vor.
What we are going to do is take this company towards sustainable, profitable growth. And that is by focusing on how we turn data into value for our customers.
Daten für die Kunden zusammenbringen, heißt die Devise, auch in der Cloud, dem Mieten von Software im Internet.
Ulla Herrmann, auch wenn es vielerorts noch etwas kühl ist mit dem Beginn der wärmeren Jahreszeit, werden vor allem in Gärtnereien, der Landwirtschaft, auf dem Bau und in der Gastronomie wieder verstärkt Mitarbeiter eingestellt. Fachkräfte werden nach wie vor dringend gesucht. Beste Voraussetzungen also für die neuen Arbeitsmarktzahlen, die die Bundesagentur für Arbeit heute vorlegte. Wie der Mai nun wirklich gelaufen ist, dazu Birgit Habrath aus Nürnberg.
Warum eigentlich wirkt sich die schlechte Stimmung in vielen Wirtschaftsbereichen nicht auf dem Arbeitsmarkt aus? Diese Frage bekam die Bundesagentur für Arbeit immer häufiger gestellt in letzter Zeit, jetzt nicht mehr. Überraschend ist die Zahl der Arbeitslosen nämlich um 7.000 auf 2,23 Millionen gestiegen. Und zwar im Mai, einem Monat, der eigentlich den Arbeitsmarkt immer belebt hat. Bei wärmeren Temperaturen finden viele nach der Winterpause wieder einen Job. Doch das Mehr an Arbeitslosen führt der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, vor allem auf einen Sondereffekt zurück. Nach Kritik des Bundesrechnungshofes wurde die Statistik überprüft.
In den Jobcentern haben wir im April eine Datenqualitätsoffensive gestartet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jobcenter haben dabei Datensätze mit unplausiblen Angaben systematisch überprüft und falls notwendig eben auch korrigiert. Diese systematische Überprüfung hat dazu geführt, dass nach der Korrektur bei den Kundendaten im Mai in der Grundsicherung ein Anstieg um ca. 2-3% zu verzeichnen ist mit den etwas mehr Arbeitslosen.
Die Arbeitslosenquote liegt wie im April schon bei 4,9%. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist sogar noch etwas gesunken und auch der Bedarf der Firmen nach Fachkräften hält an. Die Nachfrage steigt zwar nicht mehr im Rekordtempo, aber liegt weiter auf einem im Vergleich hohen Niveau.
Zum einen verzeichnen konjunkturunabhängige Branchen, vor allen Dingen das Gesundheits- und Sozialwesen, deutliche Beschäftigungszuwächse. Zum anderen sichern sich Unternehmen die zunehmend knappen Fachkräfte, auch wenn die Auftragslage schwächer wird.
Weil man sie halt gleich braucht, sollte die Konjunktur wieder anziehen. Das zeichnet sich zurzeit aber nicht ab. Das Forschungsinstitut der Bundesagentur IAB hat vor Ort in den Agenturen nachgefragt. Die meisten gehen davon aus, dass der Arbeitsmarkt mindestens noch 3 Monate die Flaute zu spüren bekommen wird. Vor allem die Industrie trifft das dann. Die Automobilbranche und die Zulieferer haben da Probleme. Weniger bis gar nicht dürfte es den Bereich Dienstleistungen treffen, wie das Gesundheitswesen.
Also verarbeitendes Gewerbe betrifft offensichtlich eher Süddeutschland, Bayern, Baden-Württemberg. Wir vermuten, dass die Konjunktur im Norden bei zunehmendem Sommer und Tourismus ganz anders verläuft. Also man muss sich jetzt der Mühe der Ebene unterziehen und sich die Details angucken. Und gucken, wo wir mit unseren Mitteln gegensteuern können und wo auch letztlich Arbeitsmarktpolitik von Ländern und auch Verbänden und Unternehmen notwendig ist.
Auf jeden Fall ist dafür ein gut ausgestatteter Finanztopf vonnöten. Mit Blick auf die Bundesagentur macht sich deren Chef Scheele zurzeit wenig Gedanken. Der ist noch gut gefüllt, weil viele einzahlen, aber im Vergleich wenige Arbeitslosengeld beziehen. Und dass sich das rasant ändert, davon gehen die Forscher der Bundesagentur nicht aus.
Insofern sehen wir eine besondere Entwicklung im Mai, aber wir sehen ehrlicherweise keinen Grund zu nachhaltiger Sorge.
Die Konjunkturabkühlung schlägt sich auf dem deutschen Jobmarkt nieder, Birgit Habrath berichtete. In Berlin tagt erneut das Klimakabinett. Die Ministerien sollen vorschlagen, wie die Klimaziele 2030 erreicht werden können. Bauminister Horst Seehofer setzt auf die steuerliche Absetzbarkeit der energetischen Gebäudesanierung. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich.
Wenn alte Heizungen und Fassaden ausgetauscht würden, könnte der CO2-Ausstoß bei Altgebäuden spürbar verringert werden, sagte Seehofer. Er rechnet mit Kosten von 1 Milliarde Euro pro Jahr. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union, Georg Nüßlein, sagte dazu im Deutschlandfunk:
Das ist für uns ein Kernanliegen, weil wir wissen, dass ein Riesenpotenzial in diesem Thema steckt und der Finanzminister nicht bereit ist, das tatsächlich zu finanzieren. Und darum geht es. Wir wollen, dass das Kabinett ordentlich zusammenarbeitet und dass wir nicht irgendwelche Rahmengesetze machen, die nicht tatsächlich zum Klimaschutz beitragen.
Kritik übte Nüsslein an Umweltministerin Schulze. Sie hatte den Entwurf für ein Klimaschutzgesetz in die Ressortabstimmung gebracht, ohne auf die Zustimmung des Kanzleramtes zu warten. Der Wohnungsbau ist im vergangenen Jahr kaum vorangekommen. Dem Statistischen Bundesamt zufolge wurden knapp 286.000 Wohnungen gebaut. Das ist ein Plus von nur 0,4%. Allerdings, die Zahl der fertiggestellten Wohnungen stieg dennoch auf den höchsten Stand seit 2002. Und vor allem bei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern gab es ein deutliches Plus, bei Einfamilienhäusern dagegen ein Minus. Der bundesweit einzige Apothekenautomat bleibt bis auf Weiteres außer Betrieb. Das Oberlandesgericht Karlsruhe bestätigte ein Verbot. Die niederländische Versandapotheke Doc Morris hatte vor 2 Jahren im Neckar-Odenwald-Kreis den ersten Automaten in Betrieb genommen. Kunden konnten per Video Kontakt mit einem Apotheker in den Niederlanden aufnehmen und dann die Medikamente aus dem Automaten holen. Das Gericht sieht darin einen Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz. Verschreibungspflichtige Medikamente dürften nur von Apotheken abgegeben werden. Im Handelskonflikt mit den USA hat China damit gedroht, seltene Erden zu verknappen. China ist mit einem Anteil von 80-90% der weltgrößte Produzent dieser Metalle, die für Smartphones, Computer, aber auch Windkraftanlagen und Autos genutzt werden. Lieferengpässe könnten auch die EU betreffen und für höhere Preise sorgen.
Die Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich, vielen Dank. Und noch einmal das Klimakabinett. Anlässlich der heutigen Sitzung haben sich die Kommentatoren die Umweltpolitik der Koalition noch einmal angeschaut und wenig Überzeugendes gefunden.
Im Prinzip, so der Kölner Stadtanzeiger, könnten Union und SPD jetzt beweisen, dass sie die Botschaft der Wähler verstanden haben, dass sie die demonstrierenden Kinder und deren Zukunftsangst ernst nehmen und Deutschlands CO2-Ausstoß reduzieren wollen. Mit ambitioniertem Klimaschutz könnte diese Koalition doch noch zu einem großen gemeinsamen Projekt finden. Es spricht aber wenig dafür, dass sie sich zu einer entschlossenen Politik aufrafft. Dazu fehlt es ihr an Kraft und Weitsicht. Mitunter mangelt es auch an der Bereitschaft, sich der Komplexität des Themas zu stellen. Die Süddeutsche Zeitung erklärt: In der Vorstellungswelt der Großen Koalition soll sich das Klimaproblem vor allem technisch lösen. Erneuerbare Energien erleben da einen unaufhaltsamen Siegeszug, die Autos tanken künftig grünen Strom und Häuser lassen sich mit Gas heizen, das zuvor aus überschüssiger Windenergie gewonnen wurde. Es ist die Vorstellung einer klimafreundlichen Republik, in der sich eigentlich nichts ändert, außer der eingesetzten Energie. Diese Lösung ist zu leicht, um wahr zu sein. In anderen Beiträgen geht es um Italien und einen möglichen neuen Haushaltsstreit mit der EU. Die Börsenzeitung schreibt: Nach seinem triumphalen Wahlsieg bei den Europawahlen lässt sich Matteo Salvini, Italiens Vizepremier und Chef der rechtsnationalen Lega, nicht mehr aufhalten. Die Einführung einer Flat Tax von 15% für private Haushalte und Unternehmen mit Einnahmen von unter 50.000 Euro würde 30 Milliarden Euro kosten. Das ist Salvini egal. Seine Erklärungen sind eine Kampfansage mit unabsehbaren Folgen für die EU, aber auch für Italien selbst. Ähnlich sehen es die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Schulden machen, um die Konjunktur anzuschieben. Das ist Salvinis Rezept für Italien. Und so denken auch sein Koalitionspartner, die Fünf-Sterne-Bewegung, sowie eine Mehrheit der Italiener, die sich von der EU nichts vorschreiben lassen wollen. Vielleicht haben sie die ganze Tragweite der Anti-EU- und Italy-First-Ideologie des Innenministers noch nicht begriffen. Denn würden sie verstehen, wie wichtig die bei ihnen verhasste Union für Italien ist, und seien es nur die vielen Milliarden aus Brüssel, wären sie vielleicht kritischer.
Das war sie, die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Die Sendung Wirtschaft am Mittag geht damit zu Ende. Clemens Kindermann, dank für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten hier Deutschland heute mit Stefan Römermann am Mikrofon. Ein Thema dann: Die Grünen sind auch in Brandenburg auf einem Höhenflug.